Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Rein in die englische Woche für den VfL mit einem Punkt, zumindest aus Kiel im Rücken und auch mit Uwe Rösler Power im Rücken. Ist er angekommen jetzt an der Kastropper Straße und worauf kommt's in dieser Woche jetzt an? Sprechen wir heute drüber.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, der VfL bleibt ungeschlagen unter Uwe Rösler. Es gab ein 1:1 in Kiel, sprechen wir heute drüber mit Ralf Ritter. Hallo.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring ist da.
Guten Tag in die Runde.
So, mein Name ist noch Annalena Fehltke, das hat noch gefehlt. Dann lass uns mal gerne über Kiel sprechen. Es gab ein 1:1, ein Elfer von Onyeka. Vielleicht können wir da direkt mal mit anfangen, oder? Weil der war erstens umstritten und dann auch noch ausgeführt von Onyeka. Beides Punkte, wo wir drüber sprechen können.
Ja, dann fange ich mit dem Umstrittensein an. Also wir haben ja auch, der Stefan hat gestern nochmal den Schiedsrichtersprecher gefragt, Marco Fritz, ne? Der hat es auch nochmal bestätigt, was man dann in den zigsten Zeitlupen ja auch sehen kann. Er trifft ihn halt, den Kajetan Lenz. Kommt ein Tacken zu spät, trifft den Kajetan Lenz, es ist im Strafraum, insofern faul und damit ein klarer Elfmeter. Natürlich trotzdem glücklich, weil es keine klare Torschance war und Kajetan Lenz macht es halt sehr geschickt. Ja, der ist halt ein sehr cleverer Spieler, der nimmt das Foul dann an, der geht hin und wird getroffen, fällt, Elfmeter. Also für mich klare Sache. Nach einer x-ten Zeitlupe. Schiedsrichter hat es gut gesehen, muss man auch sagen.
Aber ich habe, also ehrlich gesagt, im Stadion habe ich direkt gedacht, klare Situation. Dann, als man es im Fernsehen nochmal gesehen hat, sieht man, dass es wirklich im Bruchteil einer Sekunde dann früher am Ball war. Aber
reicht.
Die Kieler haben sich dann hinterher auch beklagt, uns gegenüber, also vor der PK, in der Mixzone. Olaf Rebbe, der Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel, diskutierte dann mit den Journalisten noch im PK-Raum, wie man das denn geben könnte. Es wäre seine ganz klare Fehlentscheidung. Ich habe mir die Bilder sichtbar angeguckt und dachte, also hat der andere Bilder vorliegen gehabt? Oder also man sieht doch, dass erst Lenz am Ball ist und Lenz dann getroffen wird. Und wie gesagt, wir haben beim DFB extra nachgefragt. Sie sehen da keine Fehlentscheidung, weshalb der VAR das hätte korrigieren müssen. Und dann entsprechend zu Recht den Elfmeter, den Onyeka einfach unfassbar abgezockt als 18-Jähriger schießt. Also es ist halt ja, schon, muss man schon so sagen.
Auf dem Platz geht voran.
Es ist halt schon, ist eine gewisse mentale Stärke dann auch einfach bei ihm.
Ja, ja. Also Francis Onyeka schnappt sich den Ball, der ist selbstbewusst, der hat einen Run, ja, der hatte vorher in 4 Spielen in Folge immer einen Doppelpack gemacht, zuletzt dann ja auch gegen Hertha. Und ja, hat breite Brust, ist unbekümmert offenbar, ja, macht sich vielleicht nicht so einen Kopf. Andererseits muss ich sagen, als Philipp Hofmann darf ich mir den Ball eigentlich nicht nehmen lassen. Ja, der braucht auch dringend mal ein Tor, das ist der gesetzte Mittelstürmer. Und er hatte auch, wir hatten ja schon ein paar Elfmeter diese Saison, der VfL Bochum. Bero hat einen verschossen im Pokal, Kevin Vogt hat einen verschossen. Dann hat Philipp Hofmann, weiß ich noch, hat er gesagt, den nächsten schnapp ich mir. Den nächsten gab es dann in Nürnberg, da war er schon ausgewechselt. Ibrahim Sissoko hat sich den Ball genommen, seinen Ersatz, der Mittelstürmer, hat ihn auch verwandelt. Und jetzt war eigentlich die Zeit reif für Philipp Hofmann. Offenbar hat ihm das Selbstvertrauen gefehlt, dem Francis zu sagen, pass mal auf, Junge, ich bin 32, ich bin hier der Führungsspieler, der Mittelstürmer, den Elfer mache ich rein.
Auf der anderen Seite, ich finde es komplett nachvollziehbar, dass Francis den schießt, weil der einfach bei der U19-Nationalmannschaft, ich glaube, 3 Elfmeter auch verwandelt hat in der vorletzten Woche vor dem Hertha-Spiel. Also deswegen ist das für mich vollkommen nachvollziehbar, dass er dann den Schuss nimmt und den dann, ja, wir haben es ja alle gesehen, also unfassbar souverän dann auch verwandelt. Und ich finde es dann sogar, zeigt ja was von Größe, dass Philipp Hofmann da kein Theater macht. Man hat es ja bei dem einen oder anderen Verein auch schon mal anders gesehen, dass dann ein Stürmer beleidigt ist, weil er den Elfmeter nicht schießen darf. Ich erinnere nur an das Champions-League-Spiel Juventus gegen Borussia Dortmund, wo Guirassy dann zum Beispiel wirklich richtig Theater hatte mit Benzebaini und auch Kovac. Und das in so einer Situation braucht der VfL überhaupt nicht, sondern der VfL braucht jemanden, der Mut hat, anzutreten. Weil wir wissen alle, die Situation ist schwierig. Und wenn Onyeka dann eben rangeht und sagt, ich schieße den jetzt, und alle im Kader wissen ja, dass der das kann, und dann ein Hofmann für sich aus sagt, ja, also wenn er sich so sicher ist, dann soll er den auch schießen, ja, dann finde ich das vollkommen nachvollziehbar und auch richtig.
Also bei dir bin ich, dass er sich da sehr mannschaftsdienlich verhalten hat und eben kein Theater gemacht hat. Das spricht wiederum für Philipp Hofmann. Trotzdem aus Eigennutz, er war auch vorgesehen als Elfmeterschütze, hat Uwe Rösler hinterher gesagt, Hofieber vorgesehen. Ich hätte an seiner Stelle mir den Ball genommen. Ich glaube, da hätte es kein großes Theater gegeben, wenn Philipp Hofmann Francis sagte mal, ich schieße den. Dann muss eigentlich Ruhe sein. Also.
Ja, die Chuzpe hätte dann vielleicht doch nicht noch gehabt, dann Philipp Hofmann.
Aber er war drin, deswegen ist das Thema auch gar nicht so groß geworden.
Es gibt ja immer Francis dem dann Onyeka auch recht.
Den verwandelt klar. hat, ja, und dann ist alles richtig und alles gut.
Ja. Ja, ja, umso ärger, also gut, erstmal das Spiel, wie kann man es zusammenfassen? Also vom Niveau her vielleicht nicht so stark wie in der Woche davor vom VfL, fand ich. Und dann natürlich auch noch ärgerlich, dass das dann, also irgendwie dann auch zurecht, weil Kiel in der zweiten Halbzeit dann auch mehr am Drücker war, hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Wieder mal Timo Horn, Mann des Spiels, so wie immer eigentlich, absolut stabile Leistung. Aber irgendwie dann auch unnötig, dass es schon wieder so spät gefallen ist. Das ist doch schon wieder so ein, das ist dann wieder das Muster zu erkennen.
Ja, aber es lag in der Luft und es war verdient, du hast es gesagt. Vorher gab es schon einen Lattenschuss, der Timo Horn hält einmal sehr stark. Gab noch zwei, drei brenzlige Situationen. In allen Statistiken, wirklich in allen, zumindest in allen, die ich gefunden habe, die gängigen, lag Kiel vorne. Ja, in den Zweikämpfen, in der Laufdistanz, in den Torschancen, in den Torschüssen, in den X-Goals, was gibt's noch, in den Ecken, in allen. Und insofern, das Unentschieden war für Kiel mehr als verdient. Auch wenn es 85. war.
Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Die waren am Ende die bessere Mannschaft. Die waren vor allem die offensiv stärkere Mannschaft im Sinne davon, dass sie sich Chancen rausgespielt haben, dass sie Druck ausüben konnten. Aber wenn man eben weiß, wo der VfL Bochum herkommt, und ich meine, wir saßen letzte Woche ja noch hier und auf der einen Seite war man euphorisch, auf der anderen Seite hatte ich ja noch auf die Bremse getreten und gesagt, ja, das ist jetzt ein Spiel und wir müssen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und nach dem zweiten Spiel unter Rösler ist die Sample Size jetzt ein bisschen größer und ich finde schon, dass man durchaus sagen kann, dass Rösler die Mannschaft im Griff hat und aus ihr auch aktuell eine Menge rausholt. Weil du musst schon sehen, dass die Mannschaft, auch wenn Kiel einige Chancen hatte, aber defensiv stehen sie deutlich, deutlich kompakter als noch mit der Fünferkette, die oder Dreierkette, die Taking hat spielen lassen, die auch David Siebers dann umgesetzt hatte. Deswegen ist das schon eine Weiterentwicklung in den letzten zwei Wochen und stimmt mich dann jetzt nach dem zweiten Spiel insgesamt doch deutlich positiver, was ich letzte Woche so noch ein bisschen eingebremst hatte, wofür ich ja auch Kritik gekriegt hatte, da ist die Kamera, wofür ich ja auch kritisiert wurde, wie könnte ich denn jetzt so negativ sein, aber es gibt ja immer nur noch schwarz und weiß, so diesen Graubereich, den gibt's ja gar nicht mehr irgendwie und ich finde schon, dass man, wie gesagt, jetzt nach zwei Spielen das ein bisschen besser bewerten kann als eben nur nach einer Partie und da sieht das unter Uwe Rösler vernünftig aus. Also das muss man so sagen. Offensiv wissen alle, dass sie da noch Nachholbedarf haben, dass da noch mehr kommen muss. Du hast, aus meiner Sicht waren es in Kiel auch viele Schlampigkeiten, die dazu geführt haben, dass eben Offensivaktionen nicht vernünftig ausgespielt wurden. Mats Pannewich ist mir zum Beispiel in dem Spiel negativ aufgefallen. Ja, die ersten Ballberührungen von dem waren einfach schlecht, muss man so sagen. Der Ball ist immer abgesprungen.
Viele Ungenauigkeiten.
Francis Onyeka hat auch kein richtig gutes Spiel gemacht, wenn man es mal nochmal
umkehrt. Da sehe ich es umgekehrt. Also du hast ja die Defensive gelobt und die Offensive eher schlecht. Bei Onyeka sehe ich es umgekehrt. Der war defensiv aus meiner Sicht schwach.
Ja, ja, definitiv.
Hat seine Gegenspiele oft laufen lassen, war auch am 1:1 nicht unbeteiligt. Hatte aber dann diese Momente, die wir ja auch so lange vermisst haben beim VfL Bochum, ja, den genialen Moment. Also nicht nur den Elfmeter, den kann letztlich jeder verwandeln. Aber ich denke an den Pass auf Gerrit Holtmann, kurz nach der Pause, ja, ein wunderbarer Pass, selten gesehen beim VfL. Also diese Momente hatte dann Francis Onyeka. Insofern seinen Startelf-Einsatz hat er dadurch auf jeden Fall auch wieder gerechtfertigt.
Ja, aber er hat schon Schwächen gezeigt, ne? Also gerade das 1:1 geht halt schon mal 50% auf seine Kappe, weil er da komplett verpennt, dass der Bernhardsson war das, glaube ich, der die Flanke geschlagen hat, sich da gerade von ihm gelöst hat. Und Onyeka, du siehst halt richtig, auch im TV hinterher nochmal, wie er denn, oh Mist, das war mein Gegenspieler, den hätte ich decken
müssen. Ja, der den ablegt, ne, beim Angriff.
Ja. Aber das ist, ja, das sind dann
halt die so anderen 50% gehen dann aber auf Philipp Hofmann, muss man auch sagen.
Das muss man auch sagen, aber das sind dann halt so Kleinigkeiten.
Kopfball WL verliert.
Aber das sind dann eben nicht Kleinigkeiten, weil wir letzte Woche ja hier auch über Francis Onyeka gesprochen haben. Und es war ja die einhellige Meinung, er muss spielen. Aber er hat eben auch noch Nachholbedarf und Defizite. Und die hast du aus meiner Sicht in Kiel dann halt zumindest zum Teil gesehen.
Also, natürlich, der ist noch nicht fertig. Genau.
Also Fortschritt in Kiel auf jeden Fall, dass die Viererkette sich besser formiert im Zusammenspiel, auch mit dem Sechser dann mit Kaitan Lenz und Timo Horn. Lenz hatte ja gegen Hertha noch gefehlt, also das wirkte sehr kompakt. Das wird gerade die Innenverteidiger wieder einen Sprung nach vorne gemacht mit Ehren Masovic und Philipp Strumpf. Ich gehe auch davon aus, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, morgen ist ja schon Pokal, dass er in der Viererkette nichts ändern wird und Timo Horn auch im Tor lassen wird. Werden ihn gleich fragen auf der Pressekonferenz, aber ich denke, dieses Gerüst hinten, das wird da zusammenhalten, damit sich's weiter einspielt, weiterfindet, noch stabiler wird. Wie in der ersten Halbzeit in Kiel, da haben sie es hervorragend gemacht. Nach hinten raus ging wieder ein bisschen die Luft aus. Vielleicht waren die Wechsel zu offensiv. Kann man rauf und runter diskutieren. Ich fand nicht übrigens, aber gut. Ja, und Uwe Rösler hat ja auch gesagt, dass er zuerst Wert legt darauf, dass man defensiv wieder stabiler stehen muss. Das wäre die Basics, das A und O, auch wenn er Stürmer ist, auch wenn er gerne offensiv spielen lässt. Aber zunächst mal muss die Kompaktheit, muss die Defensive stehen. Und da hat der VfL durchaus einen Schritt wieder nach vorne gemacht.
Lass uns mal über Uwe Rösler ein bisschen genauer sprechen. Erstmal wieder in kurzer Hose. So. Ist er jetzt dazu verdammt, das immer zu tun?
Wurde ich ja auch ein bisschen belächelt, dass ich die Frage überhaupt gestellt habe. Ich werde es heute nicht fragen, ich warte mal ab, ob er morgen wieder in kurzen Hosen.
Ich meine, das könnte ein harter Winter werden, ehrlich gesagt. Wie hat er auf euch gewirkt jetzt am Wochenende nochmal? Also er hat zum einen schon wieder die Kurve heiß gemacht, auch dann halt eine kleinere auswärts. Aber der war schon wieder, also das ist, scheint einfach dann seine Art zu sein, ne? Er hat nicht an dem einen
Stefan, Tag da vielleicht, du warst vor Ort, ich habe es nur im Fernsehen gesehen.
Ja, also er, genauso wie er sich im Ruhrstadion gegeben hat. Also das ist seine authentische Art. Ich habe es ja hier auch gesagt gehabt, dass ich noch nicht so richtig weiß, wie ich ihn einschätzen soll. Auch das, weil wir ihn nur in einem Spiel bislang gesehen haben. Aber das ist, also der Typ, der hat was. Also der Typ Uwe Rösler, ich finde ihn cool, der ist echt, der lebt den Fußball, der lebt das vor, was die Mannschaft umsetzen soll. Und das ist, glaube ich, schon was der Mannschaft oder diesem VfL Bochum tatsächlich in den letzten Monaten dann irgendwo gefehlt hat. Und das soll jetzt keine große Kritik an Dieter Hecking sein, aber das ist vielleicht dann nochmal, ja, was so 1-2% mehr rauskitzelt, weil an der Seitenlinie eben auch einer wie Rumpelstilzchen tobt.
Wir haben auch zu Uwe Rösler eine Sprachnachricht bekommen.
Fanfrage der Woche.
Glück auf und hallo aus Düsseldorf. Hier ist Flo und meine Frage dreht sich um den Charakter Uwe Rösler. Er hat ja mit seiner Art sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Glaubt ihr, dass das positiv ist für die Mannschaft, die ja sicherlich auch noch verunsichert ist nach dem schlechten Saisonstart? Oder seht ihr das eher kritisch, weil ihm das natürlich irgendwann auf die Füße fallen könnte, wenn, was wir alle nicht hoffen, die Ergebnisse mal ausbleiben sollten?
Jetzt sind es natürlich 4 Punkte aus 2 Spielen und jetzt können wir natürlich sagen, ist positiv.
Ja, interessant, dass der junge Mann, ich denke mal, er ist jung, die Stimme klang so,
ja.
Aus Düsseldorf kommt, wo ja auch Uwe Rösler mal war. Ja. Damals aber zur Corona-Zeit, insofern konnte er dieses Feuer, was das Zusammenspiel mit den Fans angeht, gar nicht so umsetzen. Ich sehe es im Moment absolut positiv. Man muss sehen, die Stimmung war im Keller und zwar nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans. Und er hat es dann halt geschafft gegen Hertha schon und jetzt auch nochmal in Kiel, halt diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und das Feuer direkt zu entfachen, direkt in eine positive Richtung zu lenken. Das kam super an bei der Mannschaft, hat mit mehreren gesprochen, Gerrit Holpern mal stellvertretend, der hat auch gesagt, ich dachte, ich stehe im Wald so sinngemäß, der macht es wirklich, das war ja der Hammer, ja. Und das hilft in dieser Situation. Ich glaube aber nicht, dass es die Saison durchziehen wird, weil irgendwann verselbstständigt sich das dann auch und nutzt sich vielleicht ein Stück ab, wenn man jedes Mal vor der Kurve
aber
steht.
Aber wenn du das bei Bo Henriksen zum Beispiel bei Mainz 05, der macht das jetzt, wie lange ist der Trainer? Ein bisschen über ein Jahr, anderthalb Jahre?
So macht's immer noch, ne?
Macht's immer noch. Also ja. Scheint ja diese Art scheint ja bei den Fans dann auch irgendwo was zu machen, gut anzukommen.
Ja.
Wie gesagt, wir hatten letzte Woche hier gesessen und es wurde auch nach dem Spiel gegen Hertha schon darüber gesprochen. Ja, ist das jetzt richtig, direkt vorm ersten Spiel so zu agieren? Ja, aber das ist halt irgendwie seine authentische Art. Also deswegen,
ob er es durchzieht.
Ja, nach zwei Wochen bin ich
also
der
nach
Meinung,
Siegen, passt. Ja, glaube ich schon. Oder Unentschieden. Aber wenn mal eine Niederlagenserie kommen sollte, ich hoffe es ja nicht, ob er dann da immer noch steht, wir werden sehen. Erstmal war es für den Moment, war es genau richtig.
Hauptsache, er bellt die kurze Buchse an. Nein.
Auch das werden wir sehen.
Mein Gott, irgendwann liegt er flach, weil er komplett erkältet ist oder so. Aus Aberglaube.
So viel, wie der sich da an der Seitenlinie auch in Kiel wieder bewegt hat. Ich glaube, die Gefahr wird er diesbezüglich zumindest nicht haben. Gut. Weil es gibt ja immer diese Heatmaps, heißt das ja, wo dann aufgezeichnet wird, wo die meisten Läufe stattgefunden. Ich glaube, die Seitenlinie vor der VfL-Bank, die war tiefrot.
Ja.
Also auf und ab gelaufen.
Du bringst mir heute englische Begriffe bei. Du musst mir gleich alle nochmal aufschreiben.
Das ist schon Uwe Rösler-Sprech hier. Das ist auch im Talk schon angekommen bei uns. Vielleicht nur eine Mini-Notiz am Rand noch, nur dass es nicht heißt, wir hätten es vergessen oder so. Ich finde, so Sachen wie, dass jetzt Johannes Weigand gegangen wurde, geht fast so ein bisschen auch jetzt unter dadurch. Es ist ja auch jetzt erstmal Direktor Kadermanagement war er. Im Vertrag läuft auch noch bis zum Ende der Saison, aber seinen Aufgaben entbunden ist er eben jetzt schon. Ich fand, was an der Mitteilung fast am interessantesten war, dass der letzte Satz in der Pressemitteilung war irgendwie genaueres wird zeitnah bekannt gegeben im Rahmen einer Umstrukturierung im Sport beim VfL. Also zeitnah ist schon wieder so, wir wissen es nicht, ne? Könnte diese Woche was passieren,
dass diese Woche ein Kaderplaner, Kaderdirektor dann als Nachfolger sozusagen von Johannes Weigand dann eingestellt wird.
Genau,
ich fand allerdings am interessantesten an der Mitteilung beziehungsweise am schlimmsten daran für den VfL Bochum, dass auch Johannes Weigand halt bis Saisonende bezahlt werden muss. Neben Dieter Hecking, neben Dirk Dufner. Das kostet natürlich in Summe dann ganz schön viel Geld, das fehlt.
Wobei Hecking ja eine
nicht 100%, aber es ist immer noch genug.
um das einmal vorwegzunehmen, die Freistellung von Johannes Weigand ist aus meiner Sicht vollkommen richtig, weil der hat den Kader mit Dirk Dufner verantwortet. Er ist aus meiner Sicht jetzt seinen Aufgaben nicht so 100% nachgekommen, wie man das, glaube ich, in Bochum erwartet hätte, weil er ist ja als Stabschef gekommen von Dirk Dufner, der so ein bisschen die Kommunikation übernehmen sollte, weil die Kommunikationsschwäche von Dirk Dufner untereinander war bekannt und Johannes Weigand sollte das eigentlich ein bisschen auffangen. Das hat er innerhalb des Clubs offenbar nicht geschafft, hat jetzt wohl auch nicht mehr die ganz große Motivation nach dem Aus von Dufner, dann für den VfL weiterzuarbeiten. Von daher die Trennung, wir hatten sie ja ehrlich gesagt schon erwartet, als man sich auch von Dirk Dufner getrennt hatte. Ja. Das ist jetzt mit ein paar Wochen Verzögerung, ist dann jetzt nachvollziehbar. Aber ja, darauf nochmal zurückzukommen, ich hatte Freitag Ilja Kenzig noch am Bahnhof getroffen, kurz mit ihm gesprochen. Also sie hoffen schon, dass in dieser Woche Klarheit herrscht. Es hängt halt, ich weiß, alle sind ungeduldig, wir sind ja auch ungeduldig. Es hängt halt viel davon ab, was kann der VfL demjenigen anbieten, nicht nur finanziell, sondern wie funktioniert der VfL Bochum, das müssen die Leute verstehen. Dann hängt es ja immer noch an vertraglichen der Situation, dann hängt es vielleicht, wenn er von einem anderen Verein kommt, mit dem muss das geklärt werden. Aber Ziel des VfL Bochum ist, nächsten Samstag ist der 1. November, zum 1. November einen neuen Menschen an der Seite von Simon Zoller und Jonas Schlevogt zu haben, die dann ja so ein Dreiergebilde bilden und Ilja Kenzig derjenige ist, der den Hut auf hat.
Genau, das ist wichtig, dass der neue Mann, ich gehe mal von einem Mann aus, meistens ist es ja so im Fußball, gut zusammenarbeiten kann mit Simon Zoller, der in diese Suche ja auch längst schon involviert ist, der auch so ein bisschen den Hut im Moment in dem Bereich auf hat und Jonas Schlevogt halt passt. Und dann machen die drei, werden die im Winter ihre ersten Transfers abwickeln.
Ja. Okay, dann.
Vielleicht.
Gehe ich von aus.
Hoffentlich.
Da hängt viel vom Augsburg-Spiel ab wahrscheinlich, weil da geht es um
perfekte Brücke.
Knappe Millionen.
Knapp 850.000, laut DFB.
Genau. Aber dann die Zuschauereinnahmen, je nachdem, wer dann der Gegner wäre im Achtelfinale, aber gut.
Hör auf. Wir backen erstmal kleine Brötchen, würde ich sagen. Ja, es ist eine spannende Woche für den VfL, ne? Augsburg morgen, dann noch ein Heimspiel Magdeburg. Wir sprechen über beides. Lass uns mit Augsburg anfangen. Auch da kam die Frage vom altbekannten Herr E. macht Musik. Grüße gehen raus. War jetzt denn die Klatsche von Augsburg gut oder eher schlecht für den VfL Bochum? Weder ist es noch gut, wenn so ein niedergeprügelter Gegner?
Also erstmal würde ich sagen, gut. Also die sind jetzt verunsichert. Die Fans sind ganz schön amok gelaufen nach dem Spiel. Ja, da gab es richtig Theater mit den Ultras. Der Jakic ist mit denen richtig aneinander geraten. Sogar Führungsspieler haben sich, habe ich jetzt gelesen, ich war ja nicht da, aber so ein bisschen weggeduckt auch. Ja, also da ist ein bisschen Feuer drin. Sandro Wagner wird kritisiert für seine viel zu offensive Spielweise, ja, gegen Leipzig, hat sich komplett auskontern lassen. Da ist ein bisschen Wirbel und Unruhe drin, einerseits. Andererseits kann man sagen, jetzt sind sie unter Druck, liefern zu müssen gegen den VfL Bochum und geben erst recht Gas und nehmen die auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter, weil sie eine Bringschuld haben. Insofern, das kann man so oder so sehen. Ich sag mal, wenn der VfL die ersten 20, 30 Minuten gut übersteht, vielleicht sogar in Führung geht, dann kann das helfen, dass Augsburg gerade eine 0-6-Klatsche gekriegt hat. Dann werden die noch verunsicherter und kriegen auch vielleicht ein bisschen Ärger mit ihren eigenen Fans schon während des Spiels. Dann würde es dem VfL Bochum sicherlich helfen.
Da gibt's, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also 0-6 ist erstmal eine Hypothek, mit der die halt dann mental auch erstmal in so ein Spiel gehen. Aber die wissen ja auch, die sind der Bundesligist, die sind der ganz klare Favorit. Der VfL Bochum ist jetzt ja auch nicht aktuell einer der Top-Zweitligisten, wo du so richtig Angst vor haben musst. Aber ja, die Spieler haben es uns nach dem Spiel dann auch gesagt in Kiel. Also keiner rechnet mit uns und das ist eigentlich unsere Chance. Ja. Und ja, mit der Mentalität musst du dann ja auch irgendwo reingehen. Du musst erstmal versuchen, aus VfL-Sicht hinten wieder kompakt zu stehen, wenig zuzulassen. Und dann wird sich eben zeigen, wie das Publikum reagiert. Vielleicht wird das relativ schnell unruhig, weil es eben so bescheiden läuft, auch in Augsburg. Ja, also viel mehr gibt's da jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Man muss die Anfangsphase abwarten und vor allem geht's halt über Kampf. Also für den VfL geht's nur über den Kampf.
Kampf, defensive Stabilität und dann Leipzig hat's ja vorgemacht, wobei ich Leipzig nicht mit Bochum vergleichen will. Da ist einfach eine ganz andere Qualität im Kader beim Umschaltspiel. Aber vom Ansatz her muss es ja genauso laufen, ne? Also der VfL muss dann auch die Augsburger auskontern. Schnelle Leute haben sie. Ich gehe davon aus, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Uwe Rösler die Defensive beisammenhalten wird, aber offensiv ein paar Wechsel vornehmen wird, denn danach kommt Magdeburg, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Außerdem gibt's da aus meiner Sicht auch eine Qualität, die man durchaus tauschen kann. Könnte mir vorstellen, einen Clarissia zu bringen statt Hofmann fürs Tempo. Könnte mir vorstellen, dass er Alfa Ruprecht mal reinschmeißt von Beginn an, dass der Wärtchen von Beginn an spielt. Ich weiß es nicht, also aber sämtliche Spieler im vorderen Bereich in diesem 4-1-4-1, also die 4-1, sind durchaus austauschbar in Anführungsstrichen für dieses Spiel, um anderen auch eine Chance zu geben. Und auch mit Blick auf Magdeburg, denn das ist das ganz klar wichtigere Spiel, das muss gewonnen werden am Sonntag.
Ja, hat Ralf recht. Also die Woche ist halt für die Spieler unfassbar anstrengend, weil es natürlich ja auch mit richtig Reiserei verbunden ist. Allein Kiel, Bochum, Augsburg sind 1000 Kilometer und insgesamt sitzen sie in dieser Woche dann auch eben 1000 Kilometer im Bus, weil sie sind mit dem Bus von Kiel nach Bochum gefahren und sie fahren von Augsburg mit dem Bus zurück nach Bochum nach dem Spiel. Also das musst du dann halt auch erstmal verpacken, vor allem dann Richtung Magdeburg, Richtung Heimspiel Magdeburg. Wie Ralf das sagt, das ist das wichtigste Spiel in dieser Woche. Klar, Pokal ist, es geht um Geld, es geht um Prestige, aber beim VfL geht es in der Liga gerade gegen den Abstieg und Magdeburg hat sich durch den Sieg am Wochenende wieder rangerobbt, sind jetzt punktgleich. Im schlimmsten Fall könnte der VfL Bochum auf Platz 18 abrutschen, nach dem 9. Spieltag, elften Spieltag.
10 sind rum, ja.
Genau, dann, also das wäre ehrlich gesagt eine Katastrophe und Magdeburg ist, also musst du schlagen und darauf wird, Rösler sagt immer, es geht von Spiel zu Spiel, er denkt auch nur von Spiel zu Spiel, aber aus meiner Sicht müsste alles darum gehen, am Sonntag zu gewinnen.
Ja, das wird er schon im Hinterkopf haben. dieses Spiel. Das wird er schon berücksichtigen bei seinen Plänen für Augsburg. Und es wird nicht einfach gegen Magdeburg. Es könnte ein Geduldsspiel werden. Die hatten ja auch Trainerwechsel, haben jetzt ein Interimsduo auf der Bank. Patrick Sander und Herr Pascal Ibold. Ne? Seitdem ohne Gegentor, also zwei Spiele, 1-0-0 nach vorher 6 Niederlagen und jetzt ein 2-0. Kein Gegentor gekriegt. 4 Punkte, genau wie Bochum unter Rösler, also Aufwärtstrend. Wird nicht einfach. Trotzdem von der Qualität her muss der VfL Bochum, zumal es ein Heimspiel ist, dieses Spiel gewinnen.
Würdet ihr sagen, da geht der VfL als Favorit rein?
Ja, absolut.
Ja, und die Rolle sollten sie auch annehmen. Also das geht ja dann auch um breite Brust etc.
Ja.
Haben das letzte Heimspiel gegen Hertha gewonnen. Das ist ein Spitzenteam der Liga.
Ja.
Also musst du reingehen und sagen, die klatschen jetzt an die Wand.
Zu Hause auch noch.
Ja,
ja, ist so.
Und ja, dann hilft ja vielleicht, wenn man im DFB-Pokal das Achtelfinale erreicht hat.
Dann hast du erst recht eine breite Brust. Das. Klar. Dann auch noch auswärts. Ja. Ja. Das wär's. Das wär was. Wir haben 5 Gewinner heute noch.
Tippspiel.
Weil eigentlich müssen wir jetzt gleich auch noch dann beide Spiele tippen.
Ja, wir tippen beides.
Ne? Oder?
Auf jeden Fall.
Auch wenn bei Kicktipp der DFB-Pokal ja nicht auftaucht.
Oder? Nein.
Ja, genau. Aber das Kiel-Spiel ist aufgetaucht. Und zwar gab es 5 Gewinner. HBK hat 28 Punkte erreicht. Und dann gibt es 4 weitere zweite Plätze. Und zwar Libo, King O 31, RW 63 und Aveli VfL. Ihr wisst, wer ihr seid. Schreibt uns einfach mit euren 24 Punkten, die ihr erreicht habt. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Was tippen wir denn für, fangen wir erstmal chronologisch an, für morgen DFB-Pokalspiel?
Ja, bleib jetzt optimistisch. Ich sag 1-1 Verlängerung, weil es auch ein spätes Spiel ist. Das muss so sein, dann bis nach Mitternacht dann erst entschieden ist. Elfmeterschießen, Timo Horn hält ein und dann darf dann in der Nacht irgendwie gefeiert werden.
Ja.
So optimistisch bin ich dann tatsächlich nicht, weil ich glaube schon, dass der Bundesligist sich dann am Ende durchsetzt. Aber aufgrund dessen, dass sie eben auch angeschlagen sind mental, wird es, glaube ich, ein sehr, sehr enges Spiel. Deswegen 1-0 für Augsburg.
Ich hätte es genau andersrum gesagt. Einfach aus Prinzip, ja. Okay. Also ich glaube aber auch, enges Spiel irgendwie
würde, glaube ich, auch jeder nehmen. Also von daher.
Weil beide zu viel Angst haben, irgendwie was aufzumachen oder so. Da entscheidet halt irgendwie dann ein Tor. Und Sonntag ein paar mehr Tore?
Nicht viel mehr. Ich sag 2-0.
Ich bleib bei den 3 Toren aus dem Spiel gegen Hertha, aber nur ein Gegentor, 3-1.
Das wäre schön. Das wäre schön. Dann mache ich konservativer 2-1. So.
So. 3 Punkte, Hauptsache.
Ja.
Genau das. Eine Sache muss ich übrigens noch loswerden, weil wir sitzen ja hier auch immer schön für die, die uns bei YouTube gucken. Finde das wirklich cool, wie ihr da draußen dann auch mit uns umgeht. Also ich habe das jetzt in Kiel wieder erlebt. Es ist einfach ein nettes Zusammenkommen, wenn wir dann irgendwie angesprochen werden und kommst sofort irgendwie mit dem VfL ins Gespräch und dann gerade so bei Auswärtsspielen bist dann trotz, obwohl du irgendwie alleine dann hinfährst, bist du halt nicht alleine und deswegen nochmal Grüße an Yannick und Konsorten, mit denen ich dann Freitag einen lustigen Abend verbracht hatte.
Aha.
Ja, aber das ist halt
gut, dass du nicht spielst. Du.
Es ist halt stellvertretend dafür, was wir ihr oder dass wir euch ja schon irgendwo erreichen und einmal dafür dann tatsächlich an alle da draußen vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört und zuschaut.
Ja, unterschreibe ich.
Unterschreibe ich auch komplett beim Training, überall an der Pommesbude.
Ja.
Macht richtig Spaß.
In der Kurve.
Hat selbst in Krisenzeiten Spaß gemacht, aber jetzt macht es noch ein bisschen mehr Spaß.
Wobei, ja, da wollen wir erstmal
richtig rauskommen. Weil ganz raus aus der Krise ist der VfL ja auch noch nicht, deswegen. Okay.
Genau. Also Signal hast du jetzt rausgesendet, wenn ihr Stefan mal seht, einfach anlabern. Einfach anlabern, der freut sich. Aber ist so, freuen wir uns immer, alle, wirklich. Super, dann danke im größeren Sinne an der Stelle und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.